Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur. Einen wunderschönen guten Herbstabend, lieber Tobias.
Herbst, es ist Herbst, es ist Herbst, Herbst, Herbst.
Freust du dich auch so sehr?
Ja, aber aus einem anderen Grund als wie du.
Als wie ich?
Als wie du.
Aus was für einem Grund denn?
Das heißt, dass der Winter jetzt noch näher ist.
Der Winter naht. Spoiler.
Ja, aber das ist ein anderer Podcast.
Ja, ganz neu, frisch vom Stapel.
Ist noch nicht raus, wenn ihr diese Folge hören könnt, aber kommt dann in den nächsten Tagen. Gespräche aus Westeros. Aber lass uns doch mal lieber Gespräche über Tolkien machen. Und dann natürlich die erste Frage, geht's dir gut?
Ja, und dir?
Ja, ich meine, hatten wir ja gerade, du freust dich auf den Herbst. Du hast die Kürbisse schon gesehen.
Ich werde auch bald einen ganz großen Kürbiseinkauf tätigen.
Ja.
Wie es sich für einen guten Hobbit gehört. Und dann erstmal literweise Kürbissuppe einkochen.
Und die Herbstdeko hängt auch schon draußen.
Mhm. Der erste Teil.
Der erste Teil.
Du weißt ja gar nicht, was dich noch alles erwartet.
Oh, jemine, oh, jemine, oh, jemine. Ganz kurze Info für euch da draußen schon mal vorab. Wir müssen ein wenig was bei uns umstellen, was die Produktion betrifft. Das heißt, wir werden immer ein wenig weiter vorbereiten müssen. Das heißt, es kann immer mal, das wird jetzt wahrscheinlich passieren, wenn demnächst neue Menschen bei Steady, wo ihr uns unterstützen könnt, uns unterstützt, kann es halt sein, dass ihr nicht direkt in der nächsten Folge genannt werdet, sondern vielleicht in der Folge drauf oder sogar erst in der Folge da drauf. Das ist halt einfach aus organisatorischen Gründen, müssen wir natürlich gucken, dass wir euch hier auch regelmäßig zuverlässig alle 14 Tage einen Brief kredenzen können. Und da müssen wir halt einfach manchmal vorarbeiten, weil wir halt nicht alle 14 Tage Zeit haben, zwangsläufig den Brief aufzunehmen und dann auch noch rechtzeitig zu schneiden.
Mhm. Und ja auch noch sowas wie Leben und Alltag.
Achso, ich dachte, Tollcast, ein Staffel in Tolkiens Welt.
Ja, das auch, die ganzen anderen Podcast-Produktionen, die Aufmerksamkeit haben wollen. Ja.
Nur das schon mal, also für zu den Unterstützern kommen wir, also wir freuen uns immer über jede Unterstützung. Das hilft uns gerade sehr, gerade nachdem das Ding ja ein Loch in die Kasse gerissen hat.
Ja.
Hoffen wir natürlich, dass wir, also ne, ihr solltet jetzt nicht das Ding ausgleichen, aber so Anschaffungen, die wir uns überlegt haben, mussten halt jetzt eben erstmal warten.
Mhm.
Aber Gott sei Dank haben wir die Bücher schon gekauft.
Sehr gut.
Für die, die, je nachdem welches Paket ihr gebucht habt, die Geschenke sind auch schon in Vorbereitung, die ihr dann von uns bekommt.
Mhm.
Und jetzt können wir aber wirklich mal hier.
Kommen wir mal zum Brief, oder?
Kommen wir mal zum Brief.
Um welchen Brief geht es denn, lieber Tobias?
Ja, und ich sagte vorhin im Vorgespräch schon, dass ich mit meinem technischen Setup, wie ich das hier alles mache, so überhaupt nicht zufrieden bin. Weil jetzt ist natürlich da, wo ich dachte, dass sie drin wären, sind die Metadaten gar nicht enthalten. Und ich hatte sie mir jetzt auch nicht rauskopiert.
Ei.
Und sie stehen auch nicht mehr in den Shownotes drin.
Nein, weil sie sind ja nicht Teil der Shownotes, sondern sie sind im
Arbeit. Richtig, aber da hatte ich nicht gut nach oben gescrollt. Also ich merke halt auch, also das ist auch so ein Punkt, nach einem kompletten Arbeitstag, dann um 20 Uhr nochmal eine Folge aufzunehmen.
Mit einem gut gesättigten Hobbitbauch.
Naja, es gab ja nur Flammkuchen, ein halbes Blech so in etwa.
Vielleicht gibt es danach noch was nach der Aufnahme.
Ja, auf jeden Fall geht es heute um den Brief Nr. 20, der am 19. Dezember, einem Sonntag, 1937 geschrieben wurde. Und zwar aus der Northmore Road 20 in Oxford. Und Adressat ist ein alter, bekannter, durchgängiger Adressat eigentlich, C.A. Firth. Und es gibt eine Einordnung durch Carpenter. Und auch hier haben wir wieder die Situation, dass das PS fast länger als der Brief ist. Und auch hier haben wir leider Auslassungen im Brief, die auch im neuen Brief leider nach wie vor enthalten sind.
Mhm.
Und ja, magst du uns eben zwischen den zwei Tagen eine 10-sekündige Einordnung geben?
Oh je, die Zeit läuft. 2 bzw. 3 Tage nach dem letzten Brief, je nachdem wie man zählt, also vom 16. auf den 19. Die 10 Sekunden sind schon lange um. John Ronald Roy Tolkien ist nach wie vor 45 Jahre alt.
Nicht mehr lange.
Und hat bald Geburtstag. Ja, genau.
Ja, kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Tolkien dankt Charles Frost für dessen Brief und die Exemplare des Hobbits, die er bestellt hat. Und er geht auf die eingefügten Farbillustrationen ein und weist darauf hin, dass er das erste Kapitel einer neuen Geschichte über Hobbits geschrieben hat.
Oh.
Und in meinem ausführlichen Postskriptum nennt er einige Änderungen, die er am Text der nächsten Ausgabe vornehmen möchte, korrigiert einige Fehler, auf die ihn der bescheidene Hobbit-Liebhaber Arthur Ransom hingewiesen hat.
Da klingelt doch was bei dem Namen.
Ja, mir wurde zu Ohren getragen von einer liebenswerten Hexe. Wir hätten Ransom allerdings schon im Brief 12 erwähnt.
12, Moment. Ich habe doch hier mein schlaues Heft. Brief 12, kann das echt sein?
Oder dass er da zumindest drin vorkam.
Also die erwähnten Personen sind nur Alan und Unwin. Schau ich schnell in den Brief. Moment, wir haben ja alles da. Das will ich jetzt wissen. Brief Nummer 12. Oder Folge 12.
Ich meine Brief 12. Folge 12 ist ja schon Jahrzehnte zurück.
Ja, definitiv. Also beim Überfliegen sehe ich nichts. Würde mich mal interessieren, was sie für eine Ausgabe hat.
Oh, es kann natürlich auch sein, dass ich sie komplett falsch verstanden habe. Ich finde es auch, ich habe das so nicht geträumt.
Mir passiert das schon ab und zu, dass ich Dinge träume und dann nicht checke, dass das ein Traum war und dann 3 Tage später denke, das war wirklich so. Brief Nummer 12 ist nämlich auch nur an Dear Sirs, an den Verlag allgemein adressiert.
Wo habe ich das denn gelesen? Dann behaupte ich einfach mal das Gegenteil und ich muss das jetzt im Nachhinein echt nochmal raussuchen. Also sie hat's
mir jetzt schon interessieren, was das
ist. Sie hat es mir jetzt irgendwo geschrieben, aber wir müssen demnächst mal eine Feedback-Folge,
ja,
eine größere machen. Schließen wir das Thema jetzt erstmal hier und kommen nochmal ganz kurz zum Wetter. Da habe ich mir nämlich dieses Mal besonders viel Mühe gegeben. Denn am 19. Dezember 1937 zeigte sich Oxford von seiner frostigen Seite. Mit einem Maximum von gerade einmal 2,8 Grad und einem Minimum von minus 3,3 Grad war es ein Tag, an dem selbst die Teetassen lieber in der Nähe des Kamins blieben.
Oh.
Die Luftfrostmarke wurde zuverlässig erreicht und auch der Boden glänzte gefroren. Winterromantik pur, allerdings ohne Einladung zum längeren Spaziergang. Der Temperaturdurchschnitt lag bei minus 0,3 Grad und das bedeutet Jackenknöpfe zu, Schal enger binden. Immerhin gab es keinen Eistag, denn die Höchstwerte kletterten ganz knapp über den Gefrierpunkt. Ein kleiner Trost, der aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass Tolkien beim Ausatmen schon fast einen Nebelroman hätte schreiben können. Ein bisschen Regen fiel auch, 0,3 mm, gerade genug, um den Schirm als Alibi mitzunehmen. Doch die Sonne, Fehlanzeige, Oxford lag an diesem Tag in grauem Winterschleier, als hätte die Stadt beschlossen, sich selbst in Schwarz-Weiß zu malen.
Also ich muss dich loben. Deine Wetterzurückschau, die ist ja immer super. Aber heute gefällt es mir besonders.
Ich habe zu viel Oxford-Bilder in letzter Zeit gesehen und Heimweh bekommen.
Oh mein.
Vor allem, weil Oxford ja eigentlich gelb ist, durch den ganzen Sandstein, der überall verbaut ist.
Aber ja, wenn es dann so neblig grau ist, alles grau in grau, dann sieht das bestimmt auch ein bisschen schwarz-weiß gemalt aus. Naja, Grüße gehen raus an alle, die gerade in Oxford sind zum
Ochsenmut. Beim Ochsenmut, genau.
Mein Herz blutet ein bisschen, ich bin trotzdem froh, dass wir das nicht auch noch in den vollen Kalender gequetscht haben.
Gut, dann würde ich sagen,
tauchen wir ab in den Brief.
Alles fertig gemacht haben, tauchen wir ein in den Brief. So.
Bist du parat?
Ja, die Frage war, hattest du mir eigentlich was angemarkert?
Ja.
Ah ja, sehr gut.
Ich bin vorbereitet.
Du bist vorbereitet.
Ich weiß nicht, ob auf alles was kommt, aber schauen wir mal.
Ich bin auf jeden Fall in einen minimalistischen Rabbit Hole gefallen und hatte kurz überlegt, wie lange der Flug nochmal nach Milwaukee dauerte.
Oh, wolltest du nochmal ins Archiv schauen?
Ja, ich muss da nochmal eine Seite nachschlagen. Ja, und dann dachte ich mir so, halt, warte, es ist scheißegal, wie lange es dauert, solange Trump Präsident ist, fliege ich nicht in die USA.
Ich wollte gerade sagen, also kannst du dir die Gedanken sparen, weil wir gesagt haben, nee. Das geht einfach gerade.
Und ich weiß halt, dass ne, sonst kommt man nicht, aber ich würde es echt gerne mal lesen. Und vielleicht,
wir könnten ja Bill mal eine nette Anfrage schreiben. Er weiß ja, worüber wir forschen. Vielleicht.
Und vielleicht kann er sie zumindest zusammenfassen.
Ja.
Also schicken uns ein Foto, so kann er ja eh nicht. Ja. Das Original erst recht.
Oh, das wird jetzt schade. Ja,
ich weiß auch, in welcher Box und in welcher
Ja, schau, dann erleichterst du ihm doch eh die Arbeit schon, wenn du ihm das alles.
Ja, aber da komme ich später zu. Ich greife ja den Brief eigentlich schon viel
weg. Ja, also der Brief, der startet ja eigentlich ziemlich unspektakulär, wie man es von einem wohlgesitteten und höflichen Briten erwarten würde, nämlich mit einem Dank.
Ja. Und ich finde es halt faszinierend, nach all dieser Zeit lese ich, wenn ich diesen Brief lese, immer noch eine britische Höflichkeit der Geschäftsebene.
Mhm.
Also Alan and Unwin habe ich eher so den Eindruck, etwas familiärer. Immer
meinst
noch sehr.
Stanley, oder?
Ja, Entschuldigung. Noch etwas freundlich, aber da habe ich eher so den Eindruck, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, dass es bei Firth immer noch sehr, sehr Business ist. Da wird wenig nach rechts und links geguckt. Und an Alan schreibt er ja schon, also zwar immer noch
Stanley,
Stanley, ich weiß gar nicht, warum ich immer bei Alan bin.
Weiß ich auch nicht.
Bei Unwin auf jeden Fall habe ich so den Eindruck, dass da eher so auch ein Hauch Freundschaft mit drin steht, was ich sehr überraschend finde, weil es eigentlich mehr Briefe, zumindest abgedruckt, zu Firth gibt.
Mhm.
Wo man sagen könnte, also auch ich habe relativ über einen gewissen Zeitraum dann zu gewissen Menschen, die, ich will es jetzt nicht als Freunde bezeichnen, aber wo man halt einfach ein freundschaftliches Verhältnis und nicht so eine Business-Mail schreibt. Und ich finde aber, dass es zu Firth immer noch sehr förmlich, freundlich, britische Höflichkeit, alles, aber es ist halt sehr förmlich.
Das ist ein bisschen distanzierter als die Briefe von, also, oder an Stanley Unwin und Konsorten, ja. Und ganz, also, greife jetzt schon ein bisschen voraus, aber ich finde es besonders auffällig wird es dann, wenn es dann mal mit Rainer Unwin losgeht, wenn der mal alt genug ist und mit einsteigt und Briefe da hin und her geschrieben werden, weil, das, glaube ich, kann man wirklich als Freundschaft bezeichnen. Also eher so Zufall, dass das der Verlagssohn ist, der dann den Verlag übernehmen wird und dass der halt in so eine hohe Position kommt oder so. Aber das ist schon mehr eine private Freundschaft irgendwie, so vom Ton her, sag ich mal. Ja, aber da sind wir leider noch nicht. Noch sind wir im Dezember 1937. Tolkien bedankt sich bei Charles Firth für die Updates sozusagen. Zum Reprint, weil in dem, das muss man jetzt noch mal kurz dazu sagen, in der Einordnung oder dem Vorwort oder wie man sagt von Carpenter, wird erwähnt, dass Charles Firth ihm geschrieben hätte, dass es jetzt so schnell noch gehen musste mit diesem Reprint, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen oder die Weihnachtseinkäufe, dass man die Ausgaben mit dem Privatauto von der Druckerei geholt haben müsste.
Ja. Ich weiß, du schmunzelst wieder.
Ja.
Du findest die Geschichte auch sehr interessant.
Ja.
Aber ich habe hier leider wieder die gleiche Situation.
Dass wir das dann bei der historischen Einordnung besprechen.
Wir können uns auch jetzt besprechen.
Ja.
Wo aber wieder auf Tolkien eingegangen wird.
Ja.
Wo ich davon ausgehe, vor allem auch wie es geschrieben ist, ich habe nachher ein paar schöne Zitate rausgesucht.
Mhm.
Es ist ja nicht gelogen, aber es ist vielleicht ein wenig aufgeplustert worden.
Das mit den Privatautos oder
ja,
was meinst du?
Ja, und wie gesagt, ich kann es entweder jetzt drauf eingehen oder wir machen es nachher bei der historischen Einordnung. Das kannst du jetzt aussuchen.
Jetzt.
Okay, also am 17. Dezember schrieb Firth an Tolkien und gab weitere Details, hatten wir ja gerade eben über den Druck des Hobbits bekannt. Auch um halt die neuen Farbtafel in der zweiten Auflage aufnehmen zu können etc., mussten halt die Originalbilder, also einfach nur so ein kleiner Einschub, dann kann ich mir das gleich sparen, von Houghton Mifflin, nach UK zurückgeholt werden, mussten dann reproduziert werden, also nochmal reproduziert werden, damit sie die Originaldruckplatten wieder in die USA schicken konnten. Das wurde halt alles im Prinzip so mitgeteilt. Aus Sicht des Verlages, und das muss man sagen, Tolkien hat ja Änderungswünsche geäußert. Aus Sicht des Verlages war der Hobbit definitiv ein Erfolg. Und die erste Auflage hatten wir auch von 1500 Stück, waren so schnell vergriffen, wie man sich das irgendwie kaum vorstellen kann heute. Und sie wollten halt noch vor Weihnachten einen Nachdruck haben, damit halt zum Weihnachtsgeschäft
die Leute Bücher kaufen können.
Und das wurde halt den Auftrag gegeben. Und das, obwohl auch Farbtafeln hinzugefügt wurden, konnten oder wurden die Korrekturen von Tolkien übergangen.
Mhm. War das dann einfach schon zu spät? Also sind das die Korrekturen?
Ich weiß nicht, ob es ihnen, also, So wie es im Remembrance Buch drin steht's eher drin, oder hatte ich eher so das Gefühl, sie haben es gemacht, um halt eben nicht noch 17 Schleifen zu machen und immer dran denken. Wir reden hier von Bleisetzkästen. Jede Änderung, jede Seite muss neu und hat gegebenenfalls Auswirkungen nach hinten.
Ja.
Das heißt, sie haben in Kauf genommen, dass der Autor Änderungswünsche an eine zweite Auflage gegeben hat.
Ja.
Und haben diese aber für diese Ausgabe ignoriert.
Okay. Mit Remembrancer ganz kurz ist das Buch gemeint, das Rainer Unwin
ja.
über die Veröffentlichungen und andere Dinge im Verlag Allen genau. Unwin geschrieben hat.
Tolkien zeigte sich überraschend unbesorgt über dieses Versäumnis. Doch um ihn von dem Ausbruch des Zorns abzulenken, eines möglichen Zornes, hat Firth in lebhaften Worten die Krise, in Anführungszeichen, die in letzter Minute so akut war,
ich kann mir das gerade so vorstellen.
Dass wir einen Teil des Nachdruckes mit einem Privatwagen von unserer Druckerei in Woking abholten, um die Verzögerung, jetzt kommt's, von einem halben Tag zwischen zwei Druckereiwagen zu vermeiden.
Drama, Baby, Drama.
Ja. Also von der Druckerei fuhren zweimal täglich.
Ja. Yeah.
Irgendwie Fahrzeuge. Und es war jetzt so wichtig, dass sie konnte diesen halben Tag nicht mehr warten bis zum zweiten.
Und erklären damit sozusagen, hör zu,
das war so akut, es war so stressig. Es tut uns echt leid, aber wir werden definitiv Tolkiens Korrekturen für die dritte Auflage aufbewahren und sie senden ihm einfach schon mal zwei Exemplare des Nachdrucks, über die es jetzt geht.
Okay. Also
das Beispiel, ich wurde wieder ein bisschen blumig geschrieben.
Ja, ich meine, weißt, wir dürfen ja auch bei allem, was wir tun, nicht vergessen, dass das Humphrey Carpenter sowohl als Biograf Tolkiens als auch als Herausgeber der Briefe, ich meine, der hat halt die Sachen, die Tolkien ihm halt erzählt hat in verschiedenen Interviewsitzungen für die Biography, der arbeitet posthum mit Tolkiens Sohn an diesem Briefewerk. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Zeit und Möglichkeiten hat, in irgendwie bei Allen & Unwin da alles Mögliche nachzurecherchieren, nachzufragen oder sonst was. Inwiefern die bei Allen & Unwin das irgendwie, ich meine, 40 Jahre später oder so, da halt alles noch so auf dem Schirm haben. Und das ist wahrscheinlich auch eine Story, das ist doch auch so ein bisschen so eine Verlagslegende, also so auch verlagsintern wahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Geschichte ist, die sich vielleicht auch so ein bisschen so verselbstständigt.
Ich kann dir jetzt gerade nicht folgen, wo du bist. Ich beziehe mich ja überhaupt nicht darauf,
ja.
dass in diesen einleitenden Worten Mumpitz steht. Ich sagte einfach nur, dass die Gesamtsituation nicht so dramatisch war,
wie sie hier dargestellt wird.
Wie sie Tolkien, also wie er auch in diesem Brief drinsteht, das muss ich gerade gucken. Genau, hier wird es ja auch aus dem Brief zitiert.
Ja, ja.
Der ja C.A. Firth zwei Tage zuvor am Freitag losgeschickt hatte.
Genau.
Das heißt, ich mache ja Carpenter überhaupt keinen Vorwurf oder sage auch nicht, er hat nicht richtig geguckt.
Nee, habe ich auch gar nicht.
Ich bezog mich lediglich darauf, dass es wie bei der Geschichte mit, ob er das Silmarillion jetzt gelesen hat oder nicht,
ja.
auch wieder hier so mit wenigstens bei diesem mit einem kleinen Augenzwinkern ja. zu betrachten ist.
Ich habe dich auch überhaupt nicht falsch verstanden oder so. Also ich habe das genauso aufgenommen, wie du das gerade gesagt hast. Ich wollte nur einfach dazu sagen, Carpenter hätte das ja zum Beispiel, so wie du das jetzt gemacht hast, einordnen können. So dramatisch war das gar nicht. Aber zum einen, wie gesagt, er arbeitet mit dem Sohn zusammen. Zum anderen, es sind 40 Jahre vergangen. Und zum dritten, wir wissen ja gar nicht, was Carpenter überhaupt wusste oder nicht wusste.
Aber du darfst auch nicht vergessen, wir haben selbst in der Auslassung, wir haben im Brief Auslassung, wir haben im PS Auslassung.
Ja.
Also da ist die Frage, inwieweit überhaupt er ist für als so wichtig, es ist ja ein Schmankerl.
Ja, ja.
Inwieweit er es überhaupt als wichtig erachtet hat,
mhm.
unabhängig davon, ob er es wusste oder nicht. Aber wie gesagt, das ja. Teil ist ja kastriert.
Ja.
Naja, wie dem auch sei, das war halt auf jeden Fall.
Witzige Geschichte so oder so, egal in welchem Zusammenhang das da jetzt ins Buch mit reingekommen ist oder nicht. Aber ja, das sind halt, ich finde, das sind immer so Anekdoten, die sind halt schon auch sehr so, die sind schon sehr goldig. Die hört man gern, die liest man gern. Also man stellt sich das gerne so vor als Fan, finde ich, viele Dinge.
Ja. Wie gesagt, das ist jetzt aber auch nicht von Carpenter, sondern das ist aus der George Allen and Unwin A Remembrance.
Sehr gut, ja. Tolkien, um wieder zum Brief zurückzufinden, bedankt sich dafür, also auch für die Updates dazu und schreibt ja auch, dass es sich sehr spannend anhört. Oder ich weiß nicht, wie exciting übersetzt wurde in deiner Ausgabe. Der zweite Satz.
Aufregend.
Aufregend, ja. Das hätte ich jetzt auch, das ist noch ein bisschen anders konnotiert, finde ich, als spannend. Aber ja, dann gibt er weiter, dass er eben die vier Exemplare, die er bestellt hatte oder um die er gebeten hatte, erhalten hat. Und die sind wohl schon von diesem neuen Druck, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und da bin ich jetzt einfach irritiert. Da habe ich mal eine Frage. Ist die Zahl 4 bei dir kursiv gedruckt?
Ja, bei dir auch?
Ja, weil in dem Brief vom 17. Dezember von CFS schreibt er 2 geschickt.
Aha.
Also kann es auch sein, dass Tolkien das
2 bestellt oder wie?
Ja, aber hier steht ja, dass er sich für 4 bedankt.
Ja, Moment. Brief 19, den wir letztens hatten, da bestellt er bei Stanley Unwin direkt, warte, lass es mich finden. Hä, wo ist das hin? War doch was mit Weihnachten.
Wie dem auch sei, Annika, ich beziehe mich gerade auf der Aussage von C.F. First, dass er ihn 2 schickt.
Sagt er in seinem Brief oder was? Ja,
ist doch jetzt unabhängig davon,
das stimmt, ja,
was er vorher bestellt hat.
Ich dachte mir nur, wenn er beim Chef 4 bestellt hat und First schreibt 2 und dann sagt der Chef, halt warte, nicht 2, sondern 4, pack nochmal 2 drauf.
Ich wollte es einfach nur wissen, ob das einfach ein Fehler ist. Dadurch, dass es ja auch kursiv ist, kann es auch sein, dass er es zum Beispiel unterstrichen hat.
Ja.
Dachte Mutter, du hast 2 geschrieben in deinem Brief.
Aber ich habe 4 bekommen.
Ja.
Also ich habe es gefunden. Brief Nummer 19. Vor dem letzten Absatz fragt er Stanley Unwin, ob er noch 4 weitere Ausgaben vom Hobbit auf Autorenrate oder Autorenrabatt oder so haben könnte für Christmas Presents.
Genau. Und er kriegt jetzt 2 oder er kriegt jetzt 4 neue von der neuen Auflage.
Genau.
Und bei Anlin hatte ihn, also es ist ja auch egal, wir machen das schon wieder viel größer, als es ist.
Ja, ja.
Ich wollte einfach nur wissen, was da steht, weil in dem ursprünglichen Brief stand 2. Wenn er 4 bestellt hat, hat er ja auch 4. Es war einfach nur, wir wissen ja nicht, warum manchmal Sachen kursiv sind und warum nicht.
Genau.
Und da wollte ich jetzt einfach nur fragen, manchmal ist es ja auch in meiner Ausgabe etwas kursiv und bei dir nicht.
Ja.
Oder bei dir kursiv und bei mir nicht.
Da habe ich gleich noch eine Frage für dich, aber machen wir erstmal im Brief weiter.
Gut, dann legen wir mal los.
Genau.
Wir haben schon knapp 30 Minuten auf der Uhr und sind immer noch beim zweiten Satz.
Genau, im dritten Satz. Da bedankt er sich oder sagt nämlich, dass er 4 Kopien bekommen hat. Wie in meinem Brief an Mr. Unwin bestellt, geht der Satz weiter. Wir hätten auch einfach den Satz weiterlesen können. Und er findet, dass die Farbillustrationen sehr gut rausgekommen seien. Und in meiner Ausgabe sind jetzt, also ist ein Punkt als Satzende. Und dann sind da 4 Punkte. Und 4 Punkte bedeuten, das sind nicht von Tolkien so Gedanken, Punkt, Punkt, Punkt.
Sondern
eine Auslassung. Ist in deinem Brief, sind das da 3 oder 4 Punkte?
1, 2, 3.
3.
Ja.
Und weiter unten, der Anfang vom PS, hast du da 3 oder 4 Punkte?
Da habe ich 4 Punkte.
Okay.
Was hast du bei komische Leute?
Bei komische Leute habe ich 3 Punkte.
Da habe ich auch 3 Punkte.
Also da habe ich mir auch angemarkert, das ist Tolkien, der halt einfach, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, okay. Aber ich fand es interessant, weil ich mir dachte, okay, Auslassung ist immer 4 Punkte, warum sollte das in der Übersetzung anders sein? Und das wollte ich nur sicher gehen, aber dann wurde da im Prinzip oben an der Stelle, wo wir jetzt gerade hängen, ein Punkt vergessen bei dir. Weil das ist nämlich auch wichtig, ne? Ist das jetzt eine Auslassung oder sagt halt Tolkien einfach nur, ja, Punkt, Punkt, Punkt.
Was für komische Leute.
Da sind wir aber noch nicht. Er bedauert es ein bisschen, dass das Adlerbild nicht inkludiert werden konnte.
Ja, gegenüber Seite 118.
Genau. Eigentlich aber auch nur, weil er es einfach gern reproduziert gesehen hätte. Also nicht, weil er jetzt traurig ist oder so.
Und dann kommen wir zu etwas, das mich auch sehr überrascht, was wir vielleicht mal vorlesen sollten.
Ja, ich mache einfach mal von da bis Ende.
Ja.
Zitat. I marvel that 4 can have been included without raising the price. Perhaps the Americans will use it, odd folk. I have written the first chapter of a new story about hobbits, a long-expected party. A Merry Christmas. Zitat Ende.
Und im Deutschen wurden es wie folgt übersetzt, Zitat, erstaunlich, dass die 4 aufgenommen werden konnten, ohne dass der Preis steigt. Vielleicht werden die Amerikaner es verwenden. Komische Leute. Ich habe das erste Kapitel einer neuen Geschichte über Hobbits geschrieben. Ein lang erwartetes Fest. Frohe Weihnachten. Zitat Ende.
Sehr schön vorgelesen, danke.
Ihr Ergebener.
Yours sincerely. Ja, dann kommt ja noch ein PS. Aber bleiben wir erstmal beim Brief. Das mit den komischen Leuten, das war ja der Spoiler vom letzten Mal, weil ich das einfach so lustig fand. Du hattest gerade angedeutet, jetzt kommt was Komisches, über das du reden möchtest.
Ja, zum einen natürlich das mit den Preisen.
Mhm. Wie kann es sein, dass 4 weitere Farbillustrationen oder überhaupt 4 Farbillustrationen, vorher gab es ja keine Farbillustrationen in der Ausgabe,
ja,
den Preis nicht steigen lassen? Das verstehe ich auch nicht. Ist da gerade einfach irgendwie Rabatt auf Farbillus oder was ist da los? Hast du da was rausgefunden?
Vielleicht liegt es einfach tatsächlich daran, dass die Initialkosten, also so wie ich es mir jetzt einfach erkläre.
Ja.
Die Initialkosten des Buches sind, also andersrum, sie legen ein Buch auf, mhm, und sagen 1500 Stück. Und dann gucken sie, was kostet uns die Produktion und wir wollen ja auch noch was gewinnen und der Autor braucht ja auch noch was.
Mhm.
Und dann kalkuliert man das durch. Dann hast du aber der größte Batzen bei solchen Sachen, ist natürlich neben dem Papier,
mhm,
das Setzen des Textes. Das heißt, sagen wir mal, ich weiß es nicht, aber einfach nur mal, das wären 33,3%
mhm,
der Kosten. Diese Kosten fallen bei einem Nachdruck nicht mehr an.
Ja.
Genauso wie du ja auch, sagen wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber, 22% Autorenhonorar,
mhm,
für die Veröffentlichung, sagen wir mal, das sind so 50, diese 50%,
mhm,
nur für die da draußen, ihr braucht keine Kommentare zu schicken, das ist einfach nur für Anni ein vereinfachtes, mhm, Beispiel.
Ja, danke.
Das heißt, von den Kosten, die diese 1500 Seiten hatten, inklusive den Gewinn, den sie einkalkuliert haben, fällt die Hälfte schon mal weg.
Mhm.
Weil der Autor ist bezahlt, der kriegt dann vielleicht noch pro Buch noch kleine Tantiemen und die Seiten müssen nicht mal neu gesetzt werden.
Ja,
lass mich kurz dazu denken. Und dadurch, dass die Farbseiten ja gänzlich eingefügte Seiten sind,
ja,
kannst du natürlich diese Sachen viel einfacher dazwischen legen, als wenn du jetzt so ein Bild hast, was nur auf die Hälfte einer Seite kommt und darunter oder darüber wieder Text wäre. Weil dann, mhm, hättest du wieder alles verschieben müssen. Das, ja, heißt, du kannst die Seiten, so wie sie gedruckt sind, beibelassen,
mhm,
und tauschst einfach nur die Farbpaletten aus.
Ja, und dadurch, dass es 4 Bilder sind und in der Buchbindung ja mal 4 Seiten zusammenkommen, sind halt jetzt einfach 4 Seiten mehr im Buch. Aber es schiebt sich jetzt nichts am Text.
Doch, am Text schiebt sich schon ein wenig was.
Mhm.
Weil wenn ich auf Seite 20 vorher mit dem nächsten Kapitel gestartet habe und aber Seite 20 ein Bild habe, starte ich auf Seite 21 mit dem Bild.
Ja, ja, also es gibt schieben im Sinne von, ja, die komplette Seite verschiebt sich, aber es gibt keine zum Beispiel Zeilenumbrüche, die
genau,
neu
das,
werden.
Genau, das meintest ich ja, du, ne? Dadurch, ja, dass es ganzseitig ist.
Genau.
Ich bin mir auch gerade nicht sicher, jetzt habe ich leider nicht geguckt, ob das die gleichen Bilder sind. Ich glaube, es gab ja auch Bilder vorher, aber in Schwarz-Weiß. Ob die Bilder jetzt drin geblieben sind und einfach nur 4 Farbfotos dazugekommen sind oder ob die gegen Farb ausgetauscht wurden.
Nee, ich meine, die müssten drin geblieben
sein. Also haben sie die alten Schwarz-Weiß plus die 4 Farben.
Ich meine, ja.
So, und damit kannst du, wenn du nämlich eine Hälfte deiner Kosten, die du vorher für den Initialdruck hattest, nicht, mhm, mehr hast, kannst du diese Kosten, die du ja trotzdem noch hast, du schmälerst dann natürlich deinen Gewinn etwas, kannst sagen, okay, du investierst das Geld in die Produktion, in der Produktion von Farbplatten und dem Druck der Farbplatten und, ja, das Verschieben.
Ja.
Weil das eigentliche Buch ja gesetzt ist. Teurer wäre es geworden, weil sie zusätzlich noch die Texte hätten anpassen, genau, müssen.
Interessant wäre, falls man das noch rausfinden kann, ob das Buch mit den Farbillustrationen, ob die Ausgabe ein paar Schilling teurer wurde dann im Verkauf, also für den Käufer.
Ich glaube nicht, weil Stolchen schreibt ja, er ist überrascht, dass der Preis gleich bleibt.
Ach so, ich dachte, der Preis für den Verlag.
Nein, das ist...
Oder der Autorenpreis.
Der Verlag wird ja nicht sagen, wir zahlen das gleiche in der Produktion, sondern einfach, das Buch wird mit Farbdruck trotzdem 10er kosten.
Ja,
weil die,
cool.
Weil die Ursprungsarbeit, das ist ja auch bei meinem Spiel,
mhm,
bei meinem Quizbuch, das ich geschrieben habe, da haben sie jetzt einmal von bezahlt, jetzt haben sie danach dieses Wissen genommen und haben im Prinzip daraus noch ein Kartenspiel gemacht, mussten, mhm, mir keinen Lohn mehr zahlen.
Ja.
Ich kriege einen noch geringeren Prozentsatz an Tatiem.
Mhm.
Und die hatten im Prinzip ein Spiel, das sich im Gegensatz zum Buch hervorragend verkauft. Und hatten aber ein Prinzip, bis auf das Rauspicken von 62 Fragen aus den 112 Fragen, was das waren.
Mhm.
Und das einmalige Layouten hatten sie ja 0 zusätzliche Kosten.
Mhm. Weil war ja schon alles gemacht
Weil
fürs Buch.
Infos waren schon, und darum gehe ich davon aus, ist das der Grund, warum,
ja,
die Bücher nicht teurer werden mussten. Sie hätten es wahrscheinlich teurer machen können und damit einfach die Gewinnspanne erhöhen.
Mhm.
Aber wahrscheinlich haben sie gesagt, für die damaligen Verhältnisse und kurz vor Weihnachten.
Ja.
Ist so ein Preis, der gleich bleibt,
mhm,
sinnvoller.
Ja. Was glaubst du, ist mit dem Satz gemeint, vielleicht werden es oder ob es die Amerikaner verwenden werden, Fragezeichen. Meinst du, das bezieht sich auf das Adlerbild?
Bin ich jetzt von ausgegangen, weil was sonst? Weil ich habe Sachen, also als ich es gelesen habe, dachte ich, er bezieht sich auf das Adlerbild.
Mhm. Das Adlerbild, ganz kurz, ich glaube, der richtige Titel ist Bilbo Waking Up with the Sun in His Eyes, oder? Kann das sein?
Weiß ich nicht. Ich bin.
Ist auf jeden Fall, man sieht halt einen riesengroßen Adler, einen mini kleinen Bilbo im Vergleich. Und das Ganze auf so einem Felsvorsprung und im Profil im Prinzip gesehen. Das ist das Adlerbild.
Ja.
Also auch Tolkien nennt es ja The Eagle Picture. Das ist jetzt gar nicht mal unsere Erfindung.
Ja.
Okay, hast du noch was zum Brief selbst?
Ja, ist das natürlich die Frage, es gehört wieder mit zum Brief. Ich bin mir da immer so unsicher.
Ja.
Es geht natürlich um das erste Kapitel.
Ja.
Es geht natürlich um den Startpunkt. Wir fangen jetzt mit dem Herrn der Ringe an.
Ja.
Und ich kann das entweder nach einer historischen Einordnung machen oder wir können halt auch jetzt drauf eingehen.
Da wir ja jetzt nur noch das PS vor uns haben und in dem das PS sich im Prinzip mit ein, zwei Sätzen zusammenfassen lässt und vielleicht noch einem Zitat, was irgendwie nett ist, würde ich sagen, mach's doch gerne jetzt. Jetzt passt es so schön. Und wenn du wieder mit der Entscheidung dran bist, wirst du vielleicht entscheiden, machen wir nachher. Alles in der Struktur und Reihenfolge. Aber wenn du mich jetzt fragst, dann sag ich bitte jetzt. Weil das wird ja sicherlich auch der Grund sein, warum dieser Brief überhaupt jemals abgedruckt wurde. Klar ist das mit dem Privatauto irgendwie lustig und mit Farbillustrationen und Amerikanern und so. Aber ich denke mal, der wahre Grund, warum so ein Brief überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ist ja dieser eine Kernsatz, ich habe das erste Kapitel von einer neuen Geschichte über Hobbits angefangen.
Ja.
Weil damit lässt sich das Ganze ja sehr, sehr genau datieren. Ne, im letzten Brief sagt er noch, ich werde mal ernsthaft drüber nachdenken.
Ja, also ich muss ein bisschen dafür ausholen. Vor allem muss ich damit auch ein bisschen in die Zukunft gehen. Einfach nur, also nur bis Februar 38. Einfach um ein bisschen das Gesamtbild zeichnen zu können.
Also ich habe es gemütlich hier in meinem Ohrensessel.
Da fehlt eigentlich nur der Kamin, ne?
Ja, es ist auch
bald,
echt
bald.
Es ist auch echt kühl, finde ich, geworden.
Also, Tolkien hat jetzt angefangen mit dem Schreiben des ersten Kapitels, ein unerwartetes Fest.
Und ein lang erwartetes.
Oder ein lang erwartetes Fest, ist ja egal, welche Übersetzung. Es kommt ja immer darauf an, welche Übersetzung du jetzt gerade nimmst. Also.
Nein, weil unerwartet ist ja die unerwartete Gesellschaft.
Ja, okay. Und in der ersten Fassung handelt es sich um ein fünfseitiges Manuskript, in dem das Fest von Bilbo, was wir auch kennen, von Bilbo gegeben wird. Dann im zweiten Manuskript, das eng auf dem ersten basiert, für Tolkien viel Neues an Material ein, darunter unter anderem das Eintreffen von Gandalf in Hobbingen. Diese wird dann auch nachher von Tolkien extrem stark überarbeitet, aber unvollendet abgebrochen und zur Seite gelegt.
Ja.
In der dritten Version wird das Fest stattdessen von Bilbos Sohn Bongo gegeben. Und in der vierten, also bis etwa zum 1. Februar 38 vollendet, wird es von Bilbos Neffen Bungo, Bolger Beutlin, ausgerichtet.
Mhm.
Also sind wir schon mal vom Sohn zum Neffen. Und ich finde es auch einfach nur wichtig, das ist einfach schon mal, weil es auch ja über das Silmarillion oder das, was wir jetzt für unseren Podcast aus Silmarillion titulieren hatten, dass Tolkien, sobald er mit den Arbeiten jetzt am Herrn der Ringe oder der Fortsetzung heißt es ja jetzt erstmal, beginnt er das Schreiben an neuen Teilen der Quenta Silmarillion weitgehend einstellt.
Mhm.
Also er macht da nicht mehr viel. Er korrigiert zwar das Manuskript noch, das er von Anwin zurückbekommen hat mit den Anmerkungen, die er hatte. Aber zur gleichen Zeit nimmt er auch noch kleinere Änderungen an der Etymologie vor.
Mhm.
Aber so wirklich daran arbeiten tut er nicht mehr und lässt die ganzen Sachen jetzt einmal ruhen. Da habe ich ja versucht, wie gesagt, an das erste Kapitel zu kommen in der Ursprungsfassung. Und hier ist es sehr schön, dass Carpenter nämlich auch die Biografie geschrieben hat. Jetzt musste ich nämlich doch nicht nach Milwaukee fliegen.
Oh.
Und jetzt muss ich nur gerade eben kurz die Stelle wiederfinden. Und ich würde es einfach mal eben kurz aus der Biografie vorlesen. Ist ein dickes Buch, wenn wir da einen etwas größeren Absatz mal vorlesen, sollte das nicht das Problem sein. Und zwar geht Carpenter hier ein oder zitiert sich im Prinzip selbst den Brief mit ich habe das erste Kapitel einer neuen Geschichte über Hobbits geschrieben, ein lang erwartetes Fest, und fängt dann im Prinzip an mit Zitat. Die neue Geschichte begann ähnlich wie die erste. Mr. Bilbo Baggins, Beutlin, feiert seinen Geburtstag, und nachdem er eine Ansprache an seine Gäste gehalten hat, steckte er den Zauberring auf, den er im Hobbit gewonnen hat, und verschwindet. Als Grund für sein Verschwinden wird in der ersten Fassung angegeben, dass Bilbo kein Geld und keine Juwelen mehr übrig hatte und sich nun aufmachte, um nach weiterem Drachengold zu suchen. An diesem Punkt bricht das erste Manuskript des Einleitungskapitels ab und es wurde nie verändert. Zitat Ende.
Was für eine lustige Vorstellung, wo doch immer alle irgendwie denken, also die Hobbits alle denken, dass Bilbo ja so steinreich sein muss. Er dann immer, zwei kleine Kisten, nur zwei kleine Kisten. Und dann gab es eine Ursprungsfassung, wo er irgendwie pleite ist und deshalb losziehen muss, um noch einen Drachen zu finden, der noch einen Schatz irgendwie übrig hat.
Ja, gesagt, auch wenn die Biografie mittlerweile in großen Teilen überholt ist, lohnt es sich halt doch, einfach sie nochmal zu lesen. Man kriegt es ja relativ günstig gebraucht.
Ja.
Weil es ist einfach so liebevoll auch geschrieben, auch so mit den Problemen, die Tolkien hatte, indem er bei dem Hobbit sagt und er lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage. Ja, was soll denn da bitte noch für ein Abenteuer auf einem warten, genau, wenn man glücklich und zufrieden lebte?
Ja.
Und ja, wie gesagt, da auch die ganzen Geschichten. Und dann gibt es noch eine Szene, die ich gerne vorlesen möchte, die auch einfach so sagt, so in welche Richtung es dann geht, oder ja, die Richtung ist doch nicht zu viel, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich lese einfach mal vor.
Lies mal vor, genau.
Zitat: Dann kam ihm eine andere Idee und er hielt sie in einer Notiz fest, wie er es bei dieser Geschichte noch oft tun sollte. Rückkehr des Rings zum Motiv machen. Zitat Ende.
Bam, bam, bam.
Ja, also er hatte dann doch trotzdem relativ schnell schon.
Ja.
Muss irgendwie um den Ring gehen. Die Party ist ja geblieben.
Ja.
Auch wenn sie etwas anders ist.
Ja.
Aber wie gesagt, bei Carpenter, ne, sie ist längst überholt mit dem Stand der Wissenschaft.
Ja, ich finde, bei Carpenter muss man trotzdem halt, also finde ich, sollte man nicht vergessen, es ist halt auch die einzige von der Familie freigegebene und sozusagen, ich weiß nicht, ob man das sagt, lizenzierte Biografie, sagt man das so?
Autorisierte.
Danke schön. Ich wusste, das ist irgendwie ein ähnliches Wort, aber nicht das. Genau, die einzige autorisierte Tolkien-Biografie, die es gibt. Und andere Werke, zum Beispiel John Garths Tolkien im Ersten Weltkrieg oder so, die sind ja auch biografisch. Da ist viel Biografie drin, aber halt nicht von Anfang bis Ende, sondern so Schnipsel oder so aus dieser Zeit. Die sind ja auch teilweise mit der Familie abgestimmt, mit dem Estate und so weiter. Also es geht ja wenig ohne das Estate, ja?
Ja, aber da ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass das ist wieder so ein schönes zweischneidiges Schwert. Wenn eine Familie etwas genehmigt, wird sie in den seltensten Fallen Sachen genehmigen, die gegen oder jemanden in einem schlechten Licht dastehen lässt. Ich sage, um Gottes Willen, ich sage nicht, ich habe da nicht, ich kenne dieses Buch nicht.
Aber auswendig. Das sollte man immer im Hinterkopf haben.
Das muss man natürlich immer im Hinterkopf haben. Man muss sich eigentlich bei Biografien immer überlegen, was war die Intention.
Genau, absolut. Und bei Carpenter ist halt auch das Besondere, wie gesagt, die einzig wirklich autorisierte Komplettbiografie, nenne ich es jetzt mal. Und er hat halt Tolkien kennengelernt. Er durfte ihn für eine Biografie interviewen. Also Tolkien wusste auch, warum er ihm das alles erzählt oder warum er das fragt oder das wissen will oder sich für Dinge interessiert. Also der Hintergrund war von Anfang an, ich schreibe eine Biografie über dein Leben. Und er war bei Tolkiens Zuhause. Weißt, er hat auch Edith kennengelernt und so weiter. Also das ist jemand, der über einen längeren Zeitraum hinweg mit Tolkien gesprochen hat, der ja auch das Vorwort zu der Biografie lohnt sich, weil er da auch so von seinen Schwierigkeiten spricht, Tolkien manchmal einfach auch zu verstehen, akustisch. Na, er nuschelte ja ziemlich.
Das ist schon fehlerhaft ein Gebäck.
Ja, und dann hat er halt auch noch immer irgendwie eine Pfeife im Mund oder so. Also sehr, sehr spannend. Und ich finde, das ist halt bei Carpenter so eine Besonderheit.
Ja.
Genau.
Da spricht der Tolkien. Nicht ganz so ein US-Akzent.
Nee, so gar nicht.
Aber genau so undeutlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht noch ein bisschen. Na egal, wir haben ja auch Tonaufnahmen von Tolkien.
Wir schweifen
komplett ab. Das wollte ich auch überhaupt nicht. Deswegen versuche ich gerade wieder zurückzurudern. Ich wollte einfach nur sagen, das ist halt jemand, der eine Biografie darauf basierend geschrieben hat, was ihm von dieser Person selber erzählt wurde und halt noch Recherche drumherum.
Und ich bleibe bei meiner Aussage, auch wenn ich eine Biografie, wenn jemand eine Biografie über mich schreiben möchte, werde ich ihm keine Sachen sagen, die mir unangenehm sind oder die mich in einem schlechten Licht dastehen lassen.
Ja, klar. Trotzdem finden sich in der Biografie von Carpenter aber halt eben auch Hinweise darauf oder schreibt das halt eben auch deutlich, dass Edith vielleicht halt auch irgendwie etwas zu kurz gekommen ist in dieser ganzen Geschichte und so. Ja. Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ich habe auch nicht gesagt, man soll das Buch nicht lesen. Ich sagte einfach nur, dass es gewisse Aussagen in diesem Buch gibt, die heute nachweislich widerlegt sind. Ja. Und dass man nicht alles, was in diesem Buch steht, für bare Münze oder gar Smogs Schatz betrachten sollte.
Ja, absolut, bin ich.
Aber das ist ein sehr lesenswertes, ein sehr gut geschriebenes Buch ist, das Spaß macht zu lesen.
Ja, absolut.
PS.
PS.
Ist dieser Brief wirklich? Hm? Oder haben wir ihn an Bieren aufgebunden? Ihr Jonathan Scott Frakes.
PS, genau. Das PS lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen.
Mit der Sonderfolge?
Ja, also es, auch im das PS startet mit einer Auslassung. Also da wird mehr im PS gestanden haben als das, was wir hier lesen können. Aber im Grunde lässt es sich mit einer Aussage zusammenfassen, nämlich Tolkien gibt einfach dem Charles Firth das mit, was Arthur Ransom kritisiert hat.
Ja.
So. Und schreibt ihm das halt, zählt das auf, auch mit Seitenangaben und Co. Und gibt auch gleich die Vorschläge mit von Ransom und Tolkien, wie man das ändern sollte. Und schreibt dann, dass er natürlich auch nicht davon ausgeht, dass man jetzt noch irgendwas tun könne, weil ne, die Sachen wurden ja gerade aus der Druckerei abgeholt.
Er hat ja die neuen Auflagen genau, in der Hand.
Die hat er in der Hand, das Thema ist durch. Aber halt eben vielleicht für eine nächste Auflage, wenn man nochmal Korrekturen vornehmen kann. Ja, das ist im Prinzip das PS, von dem wir wissen.
Tja, und damit sind wir dann mit dem Brief ja eigentlich durch.
Ja.
Das ist ja, wie gesagt, ein nicht so kurz wie der nächste Brief, aber da kommen wir gleich zu. Aber ja, schon irgendwie etwas. Ja, das ist, ich hätte schon fast Fazit gesagt. Ja, mein Gott, ja, was ist denn los mit mir heute?
Genau, und ich wollte auch noch sagen, weil du es gerade nur so erwähnt hast, das Wort Sonderfolge in den Mund genommen hast, das kann man ja auch noch mal kurz erläutern. Zwischen Brief 19 und Brief 20 haben wir eine Sonderfolge aufgenommen zu der Korrespondenz zwischen Arthur Ransom und J.R.R. Tolkien.
Der ganzen Korrespondenz.
von der die Welt weiß. Kann ja sein, dass da noch irgendwas...
Die diesen Zeitraum umspannt.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Und ist für alle Steady-Unterstützenden, die das entsprechende Tier haben.
Nee, alle Tiers.
Alle? Okay, cool.
Das kriegen alle.
Okay, also alle Menschen, die uns bei Steady unterstützen.
Ab 5 € im Monat geht's los.
Genau. Haben Zugriff auf die Sonderfolge. Also falls ihr euch da wundert, warum euch die nicht angezeigt wird, dann liegt es vielleicht daran.
Aber das ist ja überhaupt kein Problem, auch wenn man nachträglich erst Unterstützer wird oder Unterstützerin, werden einem die alten Folgen ja trotzdem angezeigt.
Sehr cool. Gut, dann
Person im Brief.
Person im Brief ist relativ überschaubar. Und zwar gibt es natürlich einen Charles A. Firth, an den der Brief adressiert ist. Wir wissen immer noch nicht, wann der geboren und gestorben ist. Ich vermute auch, befürchte, es wird dabei bleiben. Der taucht das erste Mal im Brief Nummer 10 auf und arbeitet bei Alan and Unwin. Ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu jetzt nicht zu sagen. Dann wird Mr. Unwin erwähnt. Das ist Stanley Unwin, der Leiter des Verlags, zuerst genannt in Brief 15a. The Americans, damit ist Houghton Mifflin Company gemeint, der amerikanische Verlag, erstmals erwähnt in Brief 14. Und Arthur Ransom, der bekannte Kinderbuchautor, erstmalige Erwähnung in Brief Nummer 19. Also keine neuen erwähnten Personen.
Aber wir sind ja auch irgendwie 3 Tage später.
Ja.
Also.
Ja, und er schreibt halt mit Firth, ich meine, der wird die Leute ja auch alle kennen. Also da muss ja auch er jetzt nicht von irgendwem noch erzählen oder so. Ja, das waren die erwähnten Personen, kurz und schmerzlos.
Kommen wir zur historischen Einordnung.
Ja.
Hast du denn überhaupt was in den Tagen?
Ja, ich habe 2 Sachen gefunden.
Okay.
Und du? Hast du eigentlich dein ganzes Pulver schon verschossen?
Nein, ich habe noch was. Also ich fange am 17. an.
Ich auch.
Dann Ladies First.
Am 17. Dezember werden 6 neue Teilstrecken von der Reichsautobahn eröffnet, mit einer Länge von 218 Kilometer, also diese 6 Teilstrecken. Das Gesamtautobahnnetz hat Ende 1937 eine Gesamtlänge von 2010 Kilometern. Das klingt harmlos, ist es leider nicht. weil der Ausbau der Autobahn halt schon auch auf Krieg ausgerichtet ist. Ja. Deswegen wir auch heute noch sehr, sehr, sehr breite Autobahnen haben, liegt unter anderem daran, dass halt damals schon damit kalkuliert wurde, dass da eben auch Flieger landen könnten.
Mit herausnehmbaren, also mittlerweile ist es immer weiter zurückgebaut.
Ja.
Da werden ja noch lange bis in die 90ern Bereiche, wo man die Leitplanken rausnehmen konnte, um damit einen, und ich weiß ja nicht mal, wo es war. Das hat man von der Luftaufnahme wunderbar gesehen, wo halt auch große Parkplätze rechts und links waren, wo die Flieger hätten geparkt werden und ausgestattet werden könnten und dann halt im Prinzip die Landebahn gesehen hast. Und das war halt...
Das müsste die A1 oder A2 gewesen sein.
Gab mehrere davon.
Ja, ja, ja.
Aber ich meinte einfach, das war schon verdammt clever. Ziel und so Menschenverachtung brauchen wir nicht hier drüber zu reden, aber ich sage einfach nur mal so,
ja.
So weit zu denken und zu sagen, wir bauen hier die und wir bauen hier auch erstmal Parkplätze, die groß genug sind, um da Flieger parken zu können und mit neuen Bomben und Treibstoff und Reparatur ausstatten zu können.
Einfach einsatzbereit zu sein auch, ne?
Weil die Flughäfen werden ja im Regelfall immer als erstes angegriffen.
Ja. Und das Ganze ist halt auch so gebaut worden, es geht ja nicht nur um die Breite. Das Ganze muss ja auch so fest sein, dass du da mit einem bestimmten Gewicht auch drüber fahren kannst, ohne dass das gleich alles im Morast versinkt. Und da sind jetzt nicht nur Flugzeuge oder flugzeugähnliche, keine Ahnung, kleinere Flieger oder größere Sachen gemeint, sondern halt eben auch Panzer, die halt dann auch beladen sind oder ne große LKW-Konvoi und so weiter.
Brauchen wir uns ja heute keine Sorgen mehr mitzumachen. Unsere Infrastruktur ist so schlecht, dass ein Wehrbericht meinte, dass um sie von A nach B zu tragen, man 3 Wochen benötigte.
Yay.
Aber anderes Thema.
Genau. Und Thema Autobahn ist ja auch immer noch so eine, also wurde auch propagandistisch sehr, sehr gut ausgeschlachtet, wenn man das so sagen kann, weil halt natürlich auch diese ganze Arbeitslosenzahlen zu senken durch den Ausbau von Autobahnen und so weiter, das halt natürlich auch komplett propagandamäßig.
Dann musst du aber natürlich auch sagen, ne, dann kommt auch der Volkswagen, der Wagen fürs Volk, damit auch als Darlegung, dass die Bevölkerung dann schnell durchs eigene Land von A nach B fahren kann. Also,
genau.
Ich glaube, das führt jetzt am 17. Dezember ein wenig zu weit.
Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, weil ich es wichtig finde, dass man nicht einfach nur sagt, ja, hier, da sind Autobahnen ausgebaut worden. Das klingt erstmal super.
Ja.
Ich meine, wir profitieren da heute noch davon, keine Frage. Gut, dass wir ein Autobahnnetz haben, aber ja.
Andere Länder haben auch Autobahnen.
Genau.
Gut, Tolkien bekommt Post am 17.
Nein.
Doch, zweimal.
Oh.
Also mindestens zweimal noch was ich ja gerade gesprochen habe, muss ich jetzt nicht wiederholen. Also 3 hatte ich mitgebracht. Aber C.V. Salmon, weißt du noch, wer das ist?
Salmon. Ja. Oh, ich komme aber gerade nicht drauf.
Er ist von der BBC.
Ach, BBC, die Beowulf-Geschichte.
Ja, und er fragt Tolkien nämlich, wie er seinen Vortrag in der Radio Times angekündigt haben möchte.
Oh.
Und W.G. Lee Tell, müsstet ihr auch was sagen?
Ja, klingelt irgendwas?
Ja.
Lee Tell?
Schreibt Tolkien und er gibt Details zum Buchhandelswettbewerb mit und bittet Tolkien, sein persönliches Exemplar des Hobbits zu signieren.
Oh.
Tolkien wird im Gegenzug anbieten, Exemplare des Hobbits für die Gewinner des Wettbewerbs zu signieren und Kopien seines Runenalphabets bereitzustellen, falls der Buchhändler dies nicht herstellen lassen kann.
Ah, das ist der von der Buchhandlung, wo da das.
Jetzt stell dir mal vor,
Den Wettbewerb aus.
Aber jetzt stell dir mal vor, du liest den Hobbit und kriegst danach eine vom Tolkien signierte Erstausgabe.
Ja, und ein Runenalphabet.
Ja, ja.
Da hätte ich mich als Kind wahrscheinlich mehr drüber gefreut, als irgendeine Signatur in irgendeinem Buch oder so.
So, dann habe ich am 18. was?
Ja, ich habe am 19. was.
Und zwar am 18. schreibt Tolkien dann an C.V. Salmon, dass er nach 10 Tage langer Grippe oder dass er 10 Tage an Grippe erkrankt war.
Na.
Und weil das nicht genug war, leidet er jetzt an einer Bindehautentzündung und einer Kehlkopfentzündung. Also Tolkien, nicht Salmon. Er kann kaum sehen, soll eigentlich nicht schreiben und kann nicht sprechen.
Yay, beste Voraussetzung für ein Radiointerview.
Ja, und er hofft rechtzeitig für die Sendung am 14. Januar, ist aber ein bisschen hin, wieder fit zu sein und schlägt halt vor, die Probe so spät wie möglich zu legen.
Ja.
Sein Manuskript wird er schicken, sobald er wieder fit genug ist. Er wird noch ein wenig Änderungen vornehmen und ich glaube, das ist dann das 4. oder 5. Manuskript, das er dann nachher einschickt. So häufig hat er den Vortrag über den Haufen geworfen.
Mal, das ist aber auch ganz schön lädiert, du.
Ja.
Binderhautentzündung und hier Kehlkopf und was nicht alles und Erkältung. Oh.
Ja.
Klingt echt mies. Ja, ich habe was am 19. und ich möchte nochmal zu Protokoll geben, ich schaue explizit nicht in irgendwelche Tolkien-esque Medien oder so rein.
Ja.
Ich gucke lediglich Wikipedia und der große Plötz und andere, ich sag mal, historische Quellen durch.
Ich habe jetzt Hotzenplotz verstanden.
Nein, der große Plötz. Ja. Da stehen jetzt nicht so kleinteilige Sachen drin, aber halt immer wieder auch was.
Ja, aber das, da, ich glaube, darf ich einen Tipp abgeben?
Ja.
Es geht um das erste Kapitel.
Ja.
Das ist ja auch einfach.
Das ist ein Knaller.
Ja.
Ja, also in der Wikipedia, in der englischsprachigen Wikipedia, wo für den Dezember, also für jeden Monat, wirklich für fast jeden Tag irgendein Ereignis eingetragen ist.
Im Deutschen ja auch.
Aber nicht so aufgedröselt, deswegen schaue ich erst ins Deutsche und dann nochmal ins Englische. Egal, auf jeden Fall steht da für den 19.12. der Eintrag, dass J.R.R. Tolkien korrespondiert, dass sein erstes Kapitel der Fortsetzung des Hobbits geschrieben sei. Als Schlagzeile des Tages. Das fand ich sehr nett. Ja.
Gut, ich habe nichts mehr. Also für den 19. habe ich mein Pulver verschossen.
Ja. Sehr cool.
Aber warte, habe ich jetzt nicht doch noch was? Jetzt muss ich kurz eben scrollen, also eben rüberziehen. Doch, ich hätte doch noch auch noch was Schönes.
Oh, hau raus, bitte.
So, ne, er schreibt ja hier, und er hat jetzt 6 Exemplare bekommen, also die 4, die er bestellt hat, und 2, die First ihm geschickt hat. Benötigt jedoch noch 2 weitere. Also er braucht dann im Prinzip 8 Ausgaben, und da wird mindestens 1 an Mrs. Ruth Smith.
Mhm.
Wer ist das?
Oh, ist das die Mutter von Geoffrey Smith?
Ja.
Oh.
Und eine an seine Tante Florence Hadley, geborene Tolkien, senden.
Mhm. Ganz kurz, Geoffrey Smith, für alle, die es gerade nicht auf dem Schirm haben, Brief 5 lesen an Geoffrey Smith, einer von Tolkiens TCBS-Freunde.
Ja.
2 von 4, die den Krieg leider nicht überlebt haben.
Ja. Und weil wir es ja gerade drüber hatten, bezüglich des Bilds, was nicht aufgenommen wurde in der englischen Ausgabe, wird in der amerikanischen Ausgabe von 38 enthalten sein.
Ah, sehr cool.
Dafür wird allerdings Bilbo Comes to the Huts of the Roft Elves verdrängen. Also das wird im Prinzip dann...
Oh, das ist meine Lieblingsbilder.
Ja. Also das
würde ich jederzeit gegen den Adler ein... Also das Adlerbild ist mega schön. Das
ja,
ist
aber
so
Tolkien wollte auch eigentlich nur sehen, wie es reproduziert aussieht und in Farbe.
Ja, und dann hat er sich gedacht, ja gut, dann habe ich die Huts of the Roft Elves habe ich in der britischen Ausgabe, den Adler habe ich in der amerikanischen Ausgabe.
Ja. Passt. Da werden wir also auch noch drauf zu sprechen kommen, dann 38 auch endlich in den USA.
Ja, sehr spannend.
Die erste externe Ausgabe erscheint.
Mhm. Okay, Fazit zum Brief, Tobias.
Ja, Hammer, ne? Jetzt gerade Hobbit ist noch gar nicht fertig, ne? Wird immer noch bearbeitet, Nachdruck. Und Silmarillion gerade abgelehnt worden. Und dann hauen wir doch einfach mal ein lang erwartetes Fest raus.
Mhm.
Weil ich das auch echt, also ich glaube, ich werde heute Abend zum Einschlafen überlegen und die Geschichte in meinem Kopf weiterspinnen, wie Bilbo abgehauen ist, weil er kein Geld hat und wie er dann wieder einen Drachenschatz sucht, nachdem er ja dafür gesorgt hat. Dass der letzte Drache, Ardas, also er ist schuld an der Ausrottung der Drachen in Mittelerde. Ich finde, das wird viel zu selten gesagt. Also,
eigentlich, wenn, müsstest du ja Bart bezichtigen und nicht Bilbo.
Er findet die Stelle. Er sagt
ja,
es.
Okay.
Er sagt, es gibt da diese Stelle. Und dann sagt es die Drossel. Weißt du, das ist... Er scheucht ihn auf, den Drachen. Also da sind zu viele Zusammenhänge.
Mir gehen gerade die Argumente aus. Die Frage war eigentlich nach dem Fazit zum Brief und nicht nach Bilbo.
Also ich finde ihn absolut cool. Ich finde es sehr schade, dass er nicht gekürzt, oder dass er nicht ungekürzt ist.
Ja.
Und er kommt mir eigentlich schon fast ein bisschen zu früh, weil ich noch so emotional so auf der Hobbit-Welle surfe. Und halt einfach cool finde, der Hobbit ist jetzt raus. Und ich weiß, die deutsche Ausgabe, ne, was das für ein Heckmeck wird, das ist dann Brief 30, glaube ich.
Ja. Komm mal hin.
Komm hin?
Ja, also warte, lass mich schnell schauen. Ich weiß nicht, ob 30 an Rütten und Löning ist oder 30 der, wo er so schimpft oder beides. Moment. Ja, okay. Ja, es ist 30 an den deutschen Verlag. Oh, da freue ich mich schon so drauf.
Also ich meine, weißt du, da kommt doch so viel Geiter. Und jetzt muss ich halt parallel mein Herz aufreißen für den Herrn der Ringe. Und
aber guck mal, das wird noch 17 Jahre dauern, bis dieses Werk in die Veröffentlichung kommt. Also,
es wird uns noch 17 Jahre, aber es ist trotzdem, es ist einfach so ein, Es überschlägt sich gerade alles, ja?
Ist dir schon mal die Parallele aufgefallen? Dass Frodo 17 Jahre braucht, bis er seinen Arsch aus dem Auenland rauskriegt. Und Tolkien 17 Jahre braucht, bis das Ding veröffentlicht ist.
Und so, liebe Zuhörende da draußen, hört es sich an, so resigniert wie ich bin, wenn ich wieder feststelle, dass meine Ehefrau mir nicht zuhört, weil ich ihr das schon mindestens dreimal gesagt habe.
Mir ist das gerade wie so ein Licht aufgegangen. Schau mal, freu dich doch an meinem Gubbihirn. Jedes Mal freue ich mich wieder so sehr über so tolle Sachen. Und jedes Mal denke ich wieder, ich hätte das Ding entdeckt.
Genau.
Aber wie krass, oder? Voll der Mindfuck. Ja, okay. Tobias lacht sich gerade kaputt.
Kontenance.
Mhm. Fazit.
Fazit. Hammerbrief, viel zu kurz, kam viel zu früh. Hätte sich ruhig noch bis Mitte 38 Zeit lassen können. herrlich. Perfekt, nicht zu lang, nicht zu kurz. Also ja, zu kurz ist er immer. Aber. Und bei dir?
Ja, gehe ich mit. Also ich find den Brief auch sehr wertvoll. Ich bin dankbar, dass nicht noch mehr rausgekürzt wurde. Ich meine, wir wissen ja jetzt nicht, was da alles fehlt. Vielleicht geht's da auch um, ne, ich war krank und erkältet und solche Geschichten, kann ja sein. Ich find's halt gut, sie hätten auch eigentlich nur fast diesen letzten Satz da drin lassen können und haben's halt nicht getan. Also allein dieses PS, das ist ja auch in der deutschen Ausgabe enthalten. Das ist ja auch irgendwie so, ich find's sehr, sehr nerdig. Ne, was er da diese ganzen Änderungsvorschläge da von Ransom weitergibt und hier nicht Männer, sondern das und das und hier nicht das, sondern eher das und das und was haltet ihr hiervon und ein besseres Wort wäre so und so. Also das ist ja schon, weiß ich nicht, wenn ich das hätte entscheiden müssen, ob ich das alles so drin gelassen hätte. Aber ich finde es halt cool, weil wir uns ja jetzt mit Arthur Ransom jetzt in 3 Folgen auch sehr intensiv, ne, mit der Sonderfolge beschäftigt haben. Und da fühlt man natürlich dann ja auch so ein bisschen mit. Und dann zu sehen, ja, er hat das dann wirklich auch weitergeleitet an den Verlag und er möchte als Autor, dass das geändert wird. Das ist halt schon schön. Also wir hatten es ja in der letzten Brieffolge regulären, also zu Brief 19, hatten wir es ja schon, dieses viel zitierte, sehr berühmte, auf ganz vielen Tassen, Pullis, keine Ahnung, Lesezeichen vorhandenes Zitat, wenn mehr von uns gutes Essen, Gesellschaft und Lied oder Gesang, wie auch immer es auf Deutsch heißt, ist gerade sehr sperrig. Sorry dafür, dass das halt ja eigentlich auf Ransom zurückgeht, dass das jetzt so ein schönes und rundes Zitat ist und so inklusiv ist, statt halt nur auf Menschen bezogen zu sein. Ja. Das finde ich schon schön.
Gut, was nehmen wir mit aus dem Brief? Wir nehmen auf jeden Fall mit, dass Tolkien Wort hält und seine Änderungen an Ransom halt auch an den Verlag weitergibt. Wir nehmen mit, dass es sehr kalt war an dem Tag.
Das nehmen wir aber nicht aus dem Brief mit, das nehmen wir aus unserer Analyse mit.
Richtig, das nehmen wir aus der Analyse mit. Ja, dass er sich freut, dass es jetzt irgendwie Nachdruck gibt, dass er überrascht ist, dass die Preise gleich bleiben. Aber auch das haben wir in diesem Brief ja ausführlich erklärt, warum das wahrscheinlich der Fall ist. Er ist mit der Bildauswahl zufrieden und freut sich, dass er wenigstens die verrückten Amerikaner, die komischen Leute aus Amerika dann das andere Bild verwenden können. Und natürlich ist die Kernaussage dieses Briefes der Satz, in dem Tolkien klar macht, er hat das erste Kapitel einer neuen Geschichte über Hobbits geschrieben.
Sehr, sehr cool. Ja, der nächste Brief.
Ja.
Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Das wird sehr lustig in der historischen Einordnung.
Ja guck mal, dann blicke ganz kurz. Da passt es ja auch, dass ich jetzt gerade mit meiner Ausholung zum Thema, auch wenn das ja jetzt eigentlich für die historische Einordnung Brief 20 gewesen wäre, passt es ja gut, dass ich den Blog einfach schon mal mitgenommen habe.
Definitiv, denn der nächste Brief ist datiert auf den 1. Februar 1938 und zwar auch wieder an Mr. Firth von Alan Unwin.
Und er ist nicht ganz so lang, das hättest du vielleicht noch dazu sagen können. Ich überfliege gerade 1, 2, 3 Sätze.
Und wenn ich es richtig interpretiere, keine Auslassung, sondern 3 Punkte. Also der Brief scheint wirklich nicht viel länger zu sein.
Du hast 3 Punkte?
Ich habe 3 Punkte.
Ich habe keine 3 Punkte.
Vielleicht hast du einen anderen ersten Satz. Vielleicht ist meine Ausgabe erweitert.
Das kann gut sein, weil ich habe schon gesagt 3 Sätze. Das werden wir auf jeden Fall im Brief.
Okay, warte mal. 1, 2. Oh, was macht Tolkien immer so lange Sätze? 2, 3, 4, 5.
Okay, er ist erweitert.
Steht denn drüber aus einem?
Genau, bei mir steht aus einem Brief.
Oh, bei mir steht nur 2CA Firth. Alan and Unwin.
Oha, oha. Also wie gesagt, es fällt mir jetzt sehr schwer, daraus einen Spoiler zu machen, aber ich habe ihn gefunden. Es ist auch der kürzeste Satz mit 4 Wörtern.
Hau raus.
Ich habe es getippt.
Geil.
So.
Finde ich einen guten Spoiler. Sehr schön.
Nicht mal mit angeschrieben. Nein, ich habe getippt. Das war doch ein schöner, cooler Brief. Mhm. Und
die Analyse hat Spaß gemacht.
Ja.
War nicht zu lang.
Ja, und das, wie gesagt, gab ja auch ein paar coole Infos. Wie gesagt, eigentlich mal, wenn wir so einen Trip nach Milwaukee, würde auch, glaube ich, wenn heute die Ausstellung wäre, ich würde halt die Sachen auch nochmal mit ganz, also jetzt schon wieder mit anderen Augen betrachten. Und ich würde halt, wenn wir schon da wären, auch sagen, zu Bill, ich fotografiere nicht, aber ich möchte mir einfach mal so ein paar Sachen mal so querlesen, mal ein paar Stichpunkte zu Sachen machen.
Ja, man würde ganz anders rangehen an die Sache und deswegen glaube ich, ist es auch so wertvoll, dass wir das halt auch wirklich ernsthaft in Betracht ziehen, dass das Archiv in Reading anzuschreiben und zu schauen, ob wir da halt vielleicht im nächsten Jahr mal vorbeikommen dürften mit ein bisschen Zeit. Und weil du nimmst ja, wenn du so ein, ich sag mal, so einen inneren Rechercheauftrag mit dir rumträgst, du gehst ja ganz anders an die Sachen ran. Ne? Du guckst es mit ganz anderen Augen an.
Und hast ja auch konkrete, also wenn ich mich da vorgesetzt hätte.
Ja.
Ich hätte mir einfach wahllos durchgeklickt.
Ja, ja, klar.
Und wäre vielleicht über was anderes Cooles gestolpert, über das ich jetzt nicht stolpern würde, weil ich sage, ich würde ihm unbedingt das, das und das gerne angucken.
Ja, ja, klar. Ist immer so ein Pro für und wieder, ne? Aber ich finde es halt, ja, wenn man so ein Thema hat, man geht halt immer ganz anders ran. Und ich meine, du erinnerst dich ja sicherlich, als wir in Oxford in der Ausstellung waren, 2018, dass ich weinend vor der Vitrine stand und du ja noch dachtest, irgendwie irgendwas ist passiert oder ich hätte irgendwie eine schlechte Nachricht bekommen oder so. Und das war halt der Brief von Geoffrey Smith und auf den sich ja dann Tolkien bezieht in den abgedruckten. Also aber ja. Für mich der emotionalste Brief überhaupt. Und ich war emotional nicht darauf vorbereitet, dass dieser Brief ausgestellt wird. Dass das original kleine Papier, das im Schützengraben so kleinteilig beschrieben wurde, da in dieser Vitrine ausgestellt sein würde.
Ja, aber ist ja jetzt...
Also ist zum Glück gerade überhaupt nicht von Belang. Ich wollte nur sagen, man hat halt einen anderen Bezug auch zu den Archivalien dann mit der Zeit.
Ich wollte mich eigentlich noch bevor du auf unsere Unterstützer zu sprechen kommen, noch mal einen kurzen Hinweis in eigener Sache noch mal unterbringen.
Ja.
Weil wir es ja auch gerade schon mal angesprochen haben, diese Folge kommt ja, wenn alles gut ist, an einem Mittwoch raus.
Aha.
Und wenn alles sehr gut läuft, müsste das, glaube ich, der 3. September sein. Und was hältst du denn davon, wenn wir an diesem Sonntag mal eine Feedback-Folge aufnehmen?
Mhm.
Das heißt, alles, was ihr uns im Discord schreibt, wie gesagt, bevorzugt vielleicht per E-Mail an feedback@tolkiens-briefe.de auf dem Discord der DTG oder auf dem Discord, auf unserem Discord, ist egal.
Das ist auenland.chat.
Genau. Wie immer alle Links in den Shownotes. Dann würden wir da einfach mal so eine Feedback-Folge reinschmeißen. Die ist natürlich auch logischerweise für alle verfügbar. Das heißt, wir hoffen, ihr hört die Folge rechtzeitig und schickt uns gerne ein paar Sachen. Und dann würde ich einfach sagen, wir machen das, je nachdem, wie viel reinkommt, einmal im Quartal.
Mhm.
Das heißt, gucken da mal vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal. Also wer es jetzt nicht schafft, kann trotzdem schicken. Das nehmen wir dann einfach in der nächsten Runde mal mit.
Genau. Und nicht nur haben wir dann vor, auch das Feedback vorzutragen, sondern ja auch darauf einzugehen, sollten es Fragen oder Anregungen geben oder irgendwelche Sachen, die ihr vielleicht nicht versteht, warum machen wir das so oder nicht so und so.
Weil im DTG-Discord wurden schon diverse Lanzen für Anwen gebrochen. Da war man mit meiner Einschätzung nicht immer so einverstanden, aber das ist ja in Ordnung.
Ich fand's süß, dass manche Leute das Bedürfnis hatten, Anwen in Schutz zu nehmen oder ihn zu verteidigen. Das fand ich irgendwie total nett, weil ich mir dachte so, was für eine schöne Community, die halt dann auch so sagt, so
den Toten ehrt.
Ja, und aber halt auch, also ich kenne das halt von mir, wenn ich Podcasts höre oder Produktion, dass ich mir so denke, oh, ich würde da jetzt nicht hinschreiben, auch wenn ich mit dem jetzt nicht einer Meinung bin, aber das sind halt so diese Podcast-Größen und so. Und ich finde das halt einfach toll, dass wir halt nahbar sind, dass man uns schreibt, dass man uns kritisiert, dass man uns die eigene Meinung mitteilt, so ich sehe das anders und ja, jetzt aber überleg mal und der Anwin und so. Also ich finde das total positiv, ich mag das.
Ja, also wir rufen auch in den Discords nochmal auf zu einer Feedback einreichen, dass wir machen, aber wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen und wie gesagt, wir bedanken uns natürlich immer. Bei wem bedanken wir uns denn heute, Anni?
Wir bedanken uns heute bei Monika, bei Tammy, bei Sebastian, bei Maren und bei Franz und natürlich auch bei allen anderen Personen, die nicht namentlich erwähnt werden wollen und bei allen weiteren Unterstützenden. Und in Summe sind das jetzt schon 19 Personen, für die wir sehr, sehr dankbar sind. Und ja, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz niederschwellig über Steady tun oder eben auch über anderen Wegen, zum Beispiel Überweisungen oder sonst was. Also
Schenkungen aufs Konto. Genau. Das machen ja auch einige.
Ja, alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website auenland.pro, natürlich auch alles in den Shownotes. Und Tobias hat es gerade schon erwähnt, es gibt einen Auenland-Discord, der also von der DTG unabhängig ist. Haben wir in der letzten Folge auch schon ausführlich beschrieben. Aber da könnt ihr euch als Unterstützer auch gerne melden, um für bestimmte Bereiche freigeschaltet zu werden, die nicht allen Leuten, die auf dem Discord sind, angezeigt werden. Und überhaupt Discord, also hier auch nochmal ganz kurz in eigener Sache, kommt uns da gerne besuchen im Auenland. Ich würde mich total freuen, wenn da der Austausch auch ein bisschen wächst. Auch gerne über andere Dinge, die euch interessieren. Wir haben zum Beispiel eine Leseecke mit Reiseliteratur. Ne? Was lest ihr denn gerade so? Ich finde das ja immer total spannend. Aber auch sonstiger Austausch. Und auch da habt ihr dann die Möglichkeit, egal für welche Podcast-Produktion, wirklich pro Folge auch zu kommentieren. Also es gibt für jede Briefe-Folge gibt's einen eigenen Chat. Und dann kann man das ganz explizit, das war ja auch der Wunsch von euch aus der Community, das dann auch so umsetzen. Genau, wir freuen uns auf euch.
Korrekt. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Vorbereiten und mit mir diskutieren, liebe Anni.
Danke fürs Mitspielen und danke für die vielen tiefen Einblicke, für die doch gar nicht so untiefen Rabbit Holes, in die du da heute hinabgestiegen bist. Hat wieder großen Spaß.
Noch haben die Schaufeln gereicht.
Das ist gut. Klappspaten, Klappspaten. Ja gut. Dann sage ich auch an alle da draußen danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, danke fürs Feedback schreiben. In dem Sinne, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.